70s, 80s, 90s.
Das war nett ausgemacht, klingt aber gut.
80s, 90s. 70s, 80s, 90s.
Meister schön. Ja, herzlich willkommen zum Offline-Podcast zur ersten Ausgabe im Jahr 2026. Christian Drastil, mein Name. Ich begrüße wieder Norbert Peter.
Servus.
Und Marco Seltenreich.
Hallo, servus.
Und heute haben wir einen Stargast da und wir sagen gemeinsam Hallo Huber. Servus, willkommen. Und
ja, hallo. Freue mich, dass ich da dabei sein darf. Freue mich, die Herren kennengelernt zu haben. Den Christian als Nachbar kenne ich schon seit einiger Zeit.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist, Hans. Wir haben nämlich eine Single vor uns liegen und damit steige ich jetzt gleich einmal ein. Chor, österreichischer Sportreporter, und das muss man jetzt unbedingt einmal spielen. Grüß euch, wir sind aus Österreich. Wollen wir singen kurz?
Nein.
Nein, das ist ein eindeutiges Nein. Das geht so.
Meine Damen und Herren,
aber warte, zuerst kommt noch ein Speech kurz.
Ihnen präsentieren zu dürfen, die österreichischen Sportreporter.
Grüß euch.
Und alle Erwachsenen schauen jetzt aus wie die Schlümpfe, die wollen wir so irgendwie nicht.
Ja, ich kann mich erinnern, parallel dazu haben wir die Deutschen den Udo Jürgens gekapert.
Ja.
Wir hatten ja Buenos Dias Argentina, oder ist das?
Liebe Männer, ich übergebe an euch. Ihr habt da was Tolles vorbereitet, die Single liegt da. Und Marco, dann bist du der Moderator Marco heute.
Ja, also zuerst müssen wir mal sagen, das ist aus dem Jahr 1978. Ist ja bis jetzt noch nicht gefallen und wir haben das entdeckt in einer Plattenbörse und haben dann dankenswerterweise vom Hans Huber die Single zur Verfügung gestellt bekommen zum Digitalisieren und ja, ein sensationelles Lied, also von dem ich noch nie gehört hatte bis jetzt. Und uns interessiert natürlich,
warum wundert mich das?
Wie ist das zustande gekommen oder was war die Idee?
Soweit ich mich erinnere, ist ja schon ein paar Jährchen her, war das so, da gab es einen Redakteur beim ORF, den Alexander Gorgias, der auch den Text verfasst hat und der hat das irgendwie initiiert und hat, nachdem der Udo Jürgens bei uns nicht zur Verfügung gestanden ist, hat er diesen Chor der österreichischen Sportreporter da zusammengestellt und requiriert und wir waren in einem Studio im ersten Bezirk. Das alles hat natürlich nicht einmal so gut geklungen, wie es auf dieser Platte ist. Wir hatten natürlich einen Chor im Hintergrund und es wurde dann x-fach abgemischt und verbessert und verfeinert, so dass es zumindest halbwegs anhörbar war. Und 10 Schillinge damals bekam das österreichische Team dafür, habe ich mich jetzt auch erinnert, weil ich die Platte hier vor mir sehe. Und es war halt alles dabei, was an Prominenz in dieser Sparte zur Verfügung gestanden ist. Und da war natürlich auch der Robert Seger, der Michi Kuhn, der Peter Elstner, der Josef Huber, der mit mir nicht verwandt ist, ist nur eine Namensgleichheit, der Sportchef des Kurier, der Gerhard Zimmer, der Erich Weiß, meine Wenigkeit, der Edi Finger und der Siege Bergmann. Und
Entschuldigung,
nur zwei,
Hans, ich muss da kurz ins Wort fallen. Ich habe da die Single umgedreht, dass du die Namen ablesen kannst, aber du erkennst das natürlich vom Gesicht her.
Ja, natürlich, die kenne ich alle. Und es gab nur zwei, die wirklich eine gesangliche Ausbildung hatten. Und die das auch dann später noch in Mörbisch und im Steinbruch in St. Margareten auch professionell verwendet haben, nämlich der Peter Elstner und der Siege Bergmann. Der Siege Bergmann vor allem war dort federführend, aber auch der Peter Elstner. Die haben dann in St. Margareten sogar die Besetzung mit bestimmt und haben sich da sehr stark eingebracht, bevor das dann, glaube ich, von der Familie Esterhazy irgendwie übernommen wurde und das wieder geändert wurde. Aber die beiden hatten eine ausgebildete Stimme, während wir alle andere also absolut völlig unbegabt waren und uns da eben ausprobiert haben mit diesem Gesang. Und es war eigentlich nur eine Hetz.
Es gibt eine vernichtende Kritik online dazu, die sagt,
ich verstehe sie.
Die 10 Schilling für die Sporthilfe sind das Beste an dieser Platte. Aber ich muss sagen, das Lied ist nicht schlecht und vor allem es ist ein Kuriosum, da ja der Edi Finger so tut, wie wenn er ein WM-Finale mit österreichischer Beteiligung kommentiert. Also das allein ist schon, hat schon mal Wert, dass man sich das anhört.
Ja, ja, also ich bin ja wirklich damit aufgewachsen. Ich habe das gehört, dieses Lied damals. Und es war schon ein bisschen eine festliche, feierliche Stimmung.
Ja, es war natürlich etwas Besonderes. Österreich war nach 20 Jahren wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. Jetzt sind sogar 28 Jahre, dass Österreich nicht dabei war. Aber damals war das noch fast eine sportliche Beleidigung, dass Österreich bei den Weltmeisterschaften 62 und 66 und dann 70 und 74 immer nicht dabei war. Und man hat es als Schmach empfunden. Und nach 20 Jahren, also nach der 58er Weltmeisterschaft, wieder dabei zu sein, das war schon eine besondere Sache und wurde auch in der Sportwelt, aber auch in der gesamten Öffentlichkeit entsprechend abgefeiert.
Also Herr Huber, jetzt müssen wir mal dieses Interview machen, so wie sonst Sportjournalisten an Promi fragen. Wie haben Sie sich gefühlt in diesem Moment bei der Aufnahme, wie plötzlich da aber ein neues Format auf Sie zukommt? Weil normalerweise reden Sie ja. Ne?
Ja, es war eigenartig, aber wir haben natürlich versucht, uns halbwegs darüber zu retten, über diese ungewohnte Atmosphäre, über diese ungewohnte Tätigkeit, und haben halt den Text vom Blatt abgelesen. Und die Melodie finde ich, ist schon ins Ohr gehen.
Ja, es ist
also
schlimm,
daher hat man schon einen gewissen Rhythmus gefunden und hat es dann auch als Laienchor doch, sagen wir, halbwegs rübergebracht, auch wenn die Kritik vernichtend ist. Ich verstehe es. Aber wir haben schon so das Gefühl gehabt, naja, jetzt haben wir wenigstens etwas für den österreichischen Sport bzw. für die Nationalmannschaft ein bisschen was gemacht.
Ja, na, total super. Aber die Frage, die sich für mich stellt, ist, musste man dabei sein oder hat man sich darum gerissen, dass man dabei ist?
Es war die Anfrage und natürlich, sage ich schon, in dieser Reihe dabei zu sein. Ich bin ja einer der Jüngsten da in der Gilde. Ich glaube, ich bin sogar der Jüngste. War schon etwas Besonderes. Der Erich ist vielleicht gleich alt oder ähnlich jung wie ich. Also wir waren die Jüngsten, und da war es schon etwas, da dabei zu sein. Noch dazu war es ja sozusagen das Vorspiel zur ersten Weltmeisterschaft, bei der ich wirklich als Kommentator dabei war. Bei der 74er Weltmeisterschaft war ich nur am Rand dabei. Aber 78 war ich bei den Weltmeisterschaften bis 2006 immer als Kommentator, beziehungsweise dann zum Schluss als Verantwortlicher dabei.
Ist dieses Lied dann auch in die Charts reingekommen? War das?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich zweifle.
7, 3,
1. Ich zweifle.
Aber weiß man, wie viel für die Sporthilfe zusammengekommen ist?
Nein, es war auch für das Nationalteam. Es war nicht für die Sport.
Also
keine, also wirklich keine Ahnung, keine Ahnung. Und ich muss auch sagen, ich habe es fast verdrängt gehabt, bis ich es bei meinen Platten beim Aufräumen wieder einmal gefunden habe. Dann haben wir gesagt, das muss ich mal aufheben, weil das ist eine Erinnerung an diese Zeit. Und der Christian hat mich dann einmal darauf angesprochen. Und dabei habe ich es mir wieder herausgesucht und ihm gebracht und mir auch ein bisschen näher angeschaut. Also ich habe es mir nicht mehr angehört, aber angeschaut habe ich es mir. Ich habe auch noch eine zweite Platte zu Hause, also die hebe ich aber auf als Andenken. Und ja, es war ungewohnt, es war etwas, womit man halt auch darauf aufmerksam machen wollte, dass wir uns mit der Mannschaft verbunden fühlen in gewisser Weise. Und ja, das ist eben das Erinnerungsstück dazu.
Wen haben Sie am liebsten interviewt von den Fußballern?
Naja, also bei mir ist das unschwer zu erraten. Das war der Herbert Prohaska, weil ich mit dem auch in gewisser Weise freundschaftlich verbunden war. Aber es waren damals, diese Generation war schon eine besondere Generation, mit Krankl, mit Prohaska, mit Bruno Petzei, mit Obermeier, mit dem Friedel Concilia, der auch unheimlich nett sein konnte, aber auch ein vielleicht sogar ein bisschen schwieriger war. Es waren Typen. Es waren wirklich lauter Typen. Willi Kreuz, mit dem ich auch heute noch hin und wieder zusammentreffe. Aber mit vielen von denen, die damals gespielt haben, habe ich noch immer Kontakt, weil das war schon eine ganz besondere Generation, ähnlich jener, die heute da ist.
Aber der Unterschied ist, dass die heutigen ja alle eine Schulung haben im Umgang mit Journalisten beziehungsweise mit Mikrofonen.
Und abgeschottet werden. Nicht? Also da ist der Pressesprecher, da ist der Manager, da ist der Vereinsverantwortliche und du bekommst gar nicht mehr die Termine, die wir gehabt haben. Wir haben angerufen und haben gesagt, du geh mal auf einen Café und reden im Trainingslager war das gang und gäbe, dass wir mit dabei waren oder dann aufs Zimmer gegangen sind oder unten dem Spieler gesagt haben, du, können wir schnell ein Interview machen, und der ist dann gekommen, auch im Skizirkus, also der ja parallel dazu gelaufen ist, war das selbstverständlich, dass wir im gleichen Hotel gewohnt haben. In Argentinien war es dann allerdings ein bisschen anders, da war das Quartier der Österreicher in Moreno schon abgeschottet und auch bewacht, aber das war auch aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen der Argentinier. Damals gab es ja die Junta und die hat natürlich geschaut, dass da alles absolut unfallfrei verläuft und hat die Mannschaften sehr, sehr eng bewacht und um reinzukommen, brauchte man einen Pass und um rauszukommen. Aber da habe ich auch eine lustige Geschichte dazu, weil ich bei der Ankunft in Buenos Aires also die Mannschaft ist zum Bus, das Gepäck ist gekommen und ich hatte den Auftrag, einen Bericht aus dem Trainingszentrum der Österreicher oder aus dem Quartier der Österreicher zu machen und habe mich in ein Taxi gesetzt, habe ein Taxi gechartert mit einem Kameramann und dem Tonmeister und wir sind mit dem Taxifahrer hinter dem Bus nachgefahren mit einer Eskorte der Polizei und die haben irgendwie geglaubt, wir gehören dazu, weil wir unmittelbar hinter dem Bus gefahren sind und der Taxifahrer, der ist wirklich gefahren wie ein Formel-1-Pilot, ist hinter dem Bus nachgefahren und auch in das offene Tor noch hinein. Und dann haben wir unsere Geschichten dort gemacht und wie wir wieder raus wollten, da kam dann die große Aufregung und der Taxifahrer ist offen, der zwar von uns gut entlohnt wurde, aber der hat sich schon einiges anhören müssen. Ich hoffe, er wurde nicht auch anders bestraft dafür, dass er da in dem Trainingslager mit uns war.
Ja, was war das überhaupt für ein Gefühl, wenn man so hinfährt? Das war ja tatsächlich ein faschistisches Regime. Hat man da Bedenken gehabt, Angst gehabt?
Nein, also ich muss... Das ist etwas, worüber ich auch schon oft nachgedacht habe, aber das war uns in dem Ausmaß nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin. Wir haben zwar im ORF auch Berichte gemacht über diesen Platz, wo die Frauen gewesen sind, die protestiert haben und über dass ihre Söhne und ihre Ehemänner und ihre Väter verschwunden sind. Vor dem Parlament, da haben wir schon Berichte drüber gemacht. Aber im Land selbst, während dieser Weltmeisterschaft, hat man davon kaum etwas gespürt, außer dass es sehr reglementiert zugegangen ist. Aber du hattest den Eindruck von fröhlichen Menschen. Nach argentinischen Siegen sind die Massen durch die Straßen gezogen und haben Vamos, Vamos, Argentina geschrien, alle in blau-weißen Leibchen. Also das war eine fröhliche Stimmung. Da hat man nie das Gefühl gehabt, bei diesen Anlässen, dass da etwas passiert, was schrecklich ist. Und wie gesagt, nur bei diesen Berichten, wenn man sich das angeschaut hat, da hat man dann verstanden, hallo, da ist auch etwas im Hintergrund, was eine ganz andere Stimmung auslöst, als das, was durch den Fußball hier vermittelt wird.
Höre ich da richtig raus, dass es richtig war, diese Weltmeisterschaft zu veranstalten, also dass das Positive überwiegt?
Im Nachhinein ist es leicht zu sagen, da hätte man energischer dagegen protestieren müssen oder hätte energischer dagegen auftreten müssen, dass in einem Land, wo eine Junta regiert, eine Weltmeisterschaft stattfindet. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass die Fröhlichkeit der Menschen gezeigt hat, dass der Fußball da etwas bewegt hat und der Fußball möglicherweise auch etwas initiiert hat auf längere Sicht, das dann auch zu dem Umsturz geführt hat.
Hätten Sie damals geglaubt, dass der Mario Kempes irgendwann in Österreich Fußball spielt?
Nein, hätte ich nie für möglich gehalten. Aber der Mario Kempes war natürlich eine besondere Figur des Finales mit seinen Toren und dem 3:1-Sieg, wobei, das gestehe ich auch, mein Herz eher für den Ernst Happel geschlagen hat, der ja als Coach der Niederländer da im letzten Augenblick sozusagen den Sieg verloren hat, weil der Rensenbrink an die Stange geschossen hat in der letzten Minute. Wobei das Tor relativ weit offen war. Aber egal. Also aber trotzdem, dass der Mario Kempes dann in Österreich gespielt hat und viele Spieler, die mit ihm das Vergnügen hatten, in einer Mannschaft zu spielen, also bei der Wiener, bei St. Pölten und bei Krems, die schwärmen heute noch von ihm, weil er nicht nur ein exzellenter Fußballer, sondern auch ein sehr umgänglicher, netter Mensch war, der nie den Star hervorgekehrt hat. Vor zwei Jahren war er mal in Österreich, wurde auf der Hohen Warte noch einmal präsentiert. Ich glaube, er hat argentinischen Wein präsentiert und da hatte ich noch einmal die Gelegenheit, auch mit ihm zu sprechen. Und der ist ein absolut bodenständiger Bursche geblieben. Allerdings höre ich jetzt, habe ich jetzt gehört, für ein Interview mit ihm muss man schon beträchtliche Scheine hinlegen. Damals in Wien hat er sich absolut ohne irgendwelche Vorbehalte Fragen gestellt.
Ich kann mich nur an den Oleg Blochin noch erinnern, der in Österreich aufgeschlagen ist, was ja auch eine Sensation war damals.
Es hat damals einige gegeben, den Oleg Blochin, es hat den Panenka gegeben, der ja immerhin weltberühmt war mit seinem Elfmeter, da im Europameisterschaftsfinale 76. Es hat gegeben den Tibor Nilashi, der auch ein Weltstar war. Also es hat schon in dieser Zeit immer wieder extrem gute Fußball, oder bei der Wiener, der Schreuf, der war der Torhüter in der Weltmeistermannschaft, Finalmannschaft der GSSR. Also es hat schon immer wieder ganz großartige Spieler gegeben, die am Ende ihrer Karriere nach Österreich gekommen sind oder sogar noch fast am Höhepunkt ihrer Karriere nach Österreich gekommen sind, um hier Fußball zu spielen.
Was mich ja als Zuschauer damals auch sehr bewegt hat und es wurde auch so inszeniert, zum Beispiel von Sport Montag, wenn die Österreicher in anderen Ländern angekommen sind und dort gefeiert wurden, so wie Hans Krankl zum Beispiel in Spanien oder Herbert Prohaska in Italien.
Das waren ja natürlich völlig andere Zeiten und man muss das auch, aber nicht aus Sentimentalität zur Vergangenheit, sondern aus der Realität muss man es anders bewerten, weil damals waren ein oder zwei Ausländer gestattet. Und da rauszukommen oder dort den Vertrag zu bekommen und der Herbert Prohaska, da war überhaupt nur ein Ausländer in Italien erlaubt und der Herbert Prohaska war die Frage für Inter Mailand damals, Platini oder Prohaska, und sie haben sich für den Prohaska entschieden. Er sagt jetzt immer lachend, sie werden es bereut haben, aber weil der Platini ist dann erst nachher der ganz große Star geworden, aber der Herbert Prohaska hat dort einen unglaublichen Ruf gehabt und der Hans Krankl sowieso, der war ja Torschützenkönig in Spanien, also das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Der Bruno Petze in Deutschland, wenn man über den in Deutschland spricht, weiß man auch, der war auch ein Weltstar. Letztlich auch der Franz Hasil, der mit Feyenoord Weltcupsieger und Europacupsieger geworden ist unter dem Ernst Happel mit Feyenoord. Also das waren schon ganz besondere Spieler, die da ins Ausland gekommen sind und die sich auch durchsetzen mussten, weil eben eine Ausländerbeschränkung war. Heute spielen wir mit einer Nationalmannschaft, wo alle, oder sagen wir, bis auf zwei, alle im Ausland spielen, weil durch die EU das alles geöffnet ist und alles anders ausschaut. Also heutzutage ist es wahrscheinlich doch deutlich einfacher, einen Vertrag im Ausland zu bekommen, weil diese Beschränkung nicht mehr da ist. Und weil damals hat man wahrscheinlich ganz besondere Spieler für ganz besondere Positionen, also vor allem für Offensivpositionen geholt. Heutzutage spielen auch alle Verteidiger im Ausland. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich den Spielern Unrecht und es wären alle auch damals ins Ausland gekommen. Aber realistisch schaut's doch so aus, dass es jetzt doch viel einfacher geworden ist.
Lieber Hans, ich habe auch noch eine Frage. Im Hintergrund spielt meine neue Torhymne und 1978 inspiriert natürlich Ivernarisch zum Schluss von Edi Finger. Wie hast du diese Geschichte damals erlebt mit Edi Finger, dass das so durch die Decken gegangen ist und so ein unpackbarer Kult geworden ist?
Ich hatte keine Ahnung, weil Ich hatte keine Ahnung, weil wir saßen ja in Argentinien und haben dann nur gehört, dass diese Übertragung so durch die Decke gegangen ist, dass die Leute also wirklich auf der Straße gestanden sind und den Edi Finger umjubelt haben oder diese Reportage, die dann ständig gelaufen ist, auch im Radio. Und der Lucky Schmidt-Leitner, unser genialer Regisseur, der hat dann die Idee gehabt, den Ton vom Edi Finger über das Fernsehbild zu legen. Und heutzutage ist es ja so, dass kaum jemand weiß, dass nicht der Edi Finger die Fernsehübertragung gemacht hat, weil der also im Radio tätig war, sondern die Fernsehübertragung hat der Robert Seger gemacht. Und es ist im Archiv, ich weiß gar nicht, ob es im Archiv überhaupt noch auffindbar ist, aber ich glaube, ich habe einmal jetzt eine Version gehört, irgendwann einmal, wo auch der Robert Seger zu hören war. Aber für den war es natürlich ärgerlich, weil wenn jemand heute über Córdoba spricht und über Edi Finger, dann glaubt man, dass er die Fernsehübertragung gemacht hat.
Und er war aber schon auch in Córdoba dabei, physisch, oder war er in Wien im Studio?
Nein. Der war dabei, der hat sich seiner Flugangst entzogen bei Argentinien, weil eben Österreich bei der Weltmeisterschaft war und war physisch dabei. Ich hingegen bin auf einer Tribüne gesessen in einem anderen Stadion und zwar beim Spiel Brasilien gegen Polen. Die Argentinier hatten das so konzipiert, dass das Córdoba-Spiel, das Parallelspiel, das da geheißen hat Italien gegen Niederlande und das dritte Spiel an diesem Nachmittag Brasilien-Polen, dass die alle gleichzeitig angesetzt waren. Und nur am Abend hat Argentinien gegen Peru gespielt, diese angeblich verkaufte Partie der Peruaner, wo die Argentinier 6-0 gewinnen mussten, um ins Finale zu kommen und genau dieses Ergebnis erreicht haben. Ich glaube, sie mussten genau 6-0, vielleicht hätte auch ein anderes Ergebnis schon genügt, aber sie mussten hoch gewinnen, um ins Finale zu kommen. Und dieses Spiel wurde ausgenommen und am Abend erst gespielt. Und die anderen drei, wahrscheinlich auch damit man gewusst hat, wie hoch dieses Ergebnis sein muss, wurden am Nachmittag gespielt. Und nämlich dieses Parallelspiel zum Argentinien-Spiel Brasilien gegen Polen, und das habe ich übertragen, und ich hatte vor mir, so zwei Reihen vor mir, saß ein Kollege, der auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher das Córdoba-Spiel laufen hatte. Und mein Spiel war keine Live-Übertragung, sondern aufgezeichnet, weil live ist ja bei uns Córdoba gelaufen, hatte ich die Möglichkeit, immer wieder so runter zu blinzeln und zu schauen, und habe mich natürlich gefreut, dass die Österreicher dieses 3-2 noch erzielt haben und 3-2 gewonnen haben.
Dann war das quasi ein Geschenk der FIFA an Argentinien, dass man das so
Ich weiß es nicht, das war die offizielle Ansetzung. Die Argentinier wurden mit ihrem Spiel, aber das ist auch, sagen wir, aus meiner Erinnerung, die Erinnerung täuscht manchmal, aber ich glaube, dass die immer bei ihren Spielen sozusagen einen extra Termin hatten, damit alle Argentinier, also auch an den anderen Spielorten des Tages, diese Spiele der Argentinier verfolgen konnten.
Ich kann übrigens alle Robert Seger-Fans beruhigen, es gibt die Tonspur. Und zwar gibt es eine DVD, wo beide Versionen drauf sind. Die ist damals rausgekommen zum Jubiläum von Córdoba irgendwann.
Ja, also umso besser für ihn.
Und was ich gelesen habe, nachgelesen habe, es gab dazu noch einen Tonausfall bei der Robert Seger, beim Kommentar. Und zwar beim ersten Tor vom Kranke war kein Ton im Fernsehen zu hören.
Das, wie gesagt, das weiß ich nicht, weil ich war in Argentinien, aber dieses erste Tor, dass da kein Ton war, ist besonders bitter, denn dieses Tor war für mich das, nicht das wichtigere, aber das viel schönere Tor, als das, das dann zum 3:2 gefallen ist, weil wie er das macht mit dem Übernehmen des Balles und Aufschupfen und Wolle ins Kreuzeck, das war unnachahmlich.
Ist in Deutschland zum Tor des Jahres gewählt worden.
Ja, ja, und das ist nicht ganz einfach für die Deutschen gewesen.
Lieber Norbert, lieber Marco, lieber Hans, großartige Geschichtsschreibung auch in der Musik- und Sportgeschichte, ganz genau wie es gern habe. Ich glaube, wir hören da jetzt unbedingt nochmal rein in diesen herrlichen Song. Ich muss das nochmal spielen, sorry. Sag mal, Hans, hat es da noch ein Comeback gegeben?
Nein, da gab es Gott sei Dank kein Comeback. Das ist eine Single und Single steht in doppelter Bedeutung. Einmal und eine Single-Aufnahme und es hat das Gott sei Dank nicht mehr gegeben.
Und ihr seid aber keine Singles geblieben, ihr habt trotzdem Frauen gefunden, trotzdem Gesang, oder? Obwohl, mir taugt es ja voll.
Ja, es ist halt ein, sagen wir, ein historisches Dokument.
Ein Traum. Also ich krieg's nicht aus den Ohren. Ich glaube, wir werden es noch öfter spielen und wir nehmen jetzt gleich noch eine Folge auf, wo das nochmal eingespielt wird. Nämlich eine Prediction, ein bisschen eine Einschätzung, wie die österreichische Nationalmannschaft 48 Jahre später, nach 1978, wieder abschneiden wird. Und das senden wir nachher gleich, wenn wir ausgeschieden sind. Ihr seid dabei, oder?
Ja, klar.
Und das nehmen wir jetzt dann auf und jetzt spiele ich zum Abspann noch einmal diese Torhymne, sag tschüss und danke an alle, dass wir diese Folge machen könnten. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Danke auch.
Danke, ciao.